Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Professorin Imke Tammen von der University of Sydney forscht seit Jahrzehnten daran, wie Erbkrankheiten und genetische Besonderheiten bei Tieren besser verstanden und behandelt werden können. Ein zentrales Projekt ist das OMIA, Online Mendelian Inheritance in Animals Projekt, eine frei zugängliche Datenbank, die Wissen über genetische Erkrankungen und Merkmale von mehr als 750 Tierarten sammelt. Dies hat auch einen Nutzen für die Forschung am Menschen und OMIA wird von forschenden Tierärzten und Züchtern weltweit genutzt. Für diese außergewöhnliche wissenschaftliche Plattform, die sie mit ihrem Team erarbeitet hat, ist Imke Tammen als Finalistin für den wichtigsten Wissenschaftspreis Australiens, den Eureka-Preis, jetzt nominiert. Ich durfte mit der leidenschaftlichen Wissenschaftlerin über ihren Weg nach Australien, ihre Passion für ihre Forschung und ihr Forschungsfeld und ihre Arbeit an OMIA sprechen. Professor Tammen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen.
Gerne.
Wir haben im Vorwege schon gesprochen. Sie sind jetzt seit 3 Dekaden in Australien. Dementsprechend ist Ihr Fachvokabular im Deutschen eventuell ein bisschen eingerostet, haben Sie mir gesagt. Aber wir haben uns darauf geeinigt, wir können einfach ein bisschen Denglisch sprechen.
Das ist eine prima Idee.
Super. Sie stammen ursprünglich aus Deutschland und forschen jetzt schon seit langer, langer Zeit hier in Australien, aktuell an der Universität Sydney, University of Sydney. Wie sind Sie in Australien gelandet und was hat Sie hier so viele Jahre gehalten?
Ich habe Tiermedizin in Hannover studiert und habe dann danach meine Doktorarbeit im Bereich Tierzucht gemacht. Und da ging es vor allem um einen Erbfehler beim Rind. Und habe mich dann auf eine Postdoc-Stelle beworben hier in Australien an der Universität Sydney und war erfolgreich in der Bewerbung und bin dann 1997 nach Australien gekommen. Und es hat mir sehr gut gefallen. Besonders das kollegiale Verhalten von Kollegen. Es ist deutlich weniger hierarchisch hier in Australien und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann hatte ich Glück und habe eine permanente Stelle bekommen und inzwischen habe ich auch Familie hier und fühle mich hier sehr wohl.
Ja, das habe ich auch schon öfter gehört in Gesprächen mit WissenschaftlerInnen, dass es ein bisschen weniger hierarchisch ist und ein bisschen lockerer und es auch sehr, sehr angenehm ist. Auch die englische Sprache ist ja auch, also die akademische englische Sprache ist sehr, sehr straightforward im Vergleich zum Deutschen. Also wenn man da so zurückdenkt an Studium, da muss man ja erstmal ein extra Universitätsvokabular sich aneignen, um wirklich im Diskurs mitzuhalten. Und hier das Englische ist sehr, sehr straightforward. Das ist auch gut für die Menschen, die dann Fachliteratur lesen wollen, finde ich.
Mit Sicherheit, aber wir haben also auch im Englischen gibt es natürlich disziplinarisch spezielle Worte und man muss schon aufpassen, dass man nicht verfällt, komplizierte Begriffe zu benutzen, sondern sich so ausdrückt, dass auch jeder das verstehen kann.
Ja, und Kommunikation ist ja auch, oder Lehren, nicht nur Lernen, sondern Lehren ist ja auch eines Ihrer Fachgebiete. Sie sind ausgebildete Pädagogin. Sie haben neben Tiermedizin, auch natürlich Genetik studiert, sind Genetikerin, Dozentin und Pädagogin und auch Bioethikerin. Es ist eine ganze Latte an Fachbereichen und verschiedenen Bereichen in der Wissenschaft. Nehmen Sie uns mal mit auf diese Reise. Wie kam das? In Hannover haben Sie Tiermedizin studiert und mittlerweile ganz viele weitere Abschlüsse hinzugefügt.
Ich habe dann nach meiner Postdoc-Stelle hier an der Universität Sydney in der Tiermedizinischen Fakultät eine Stelle in der Lehre bekommen. Und es war ganz klar, dass dafür sind wir auch hier bekannt in der Vet School, dass wir sehr viel Wert auf gute Lehre legen und die meisten meiner Kollegen haben sich weitergebildet im Bereich Pädagogik, meistens in der Form eines Grad Cert oder Graduate Certificate und mir hat das eben sehr gut gefallen und dann habe ich das eben erweitert zu einem Masters in Higher Education. Und das hilft einfach, dass man, wenn man lehrt, auch wirklich weiß, was man macht. Und im Bereich Ethik, das Interesse hat sich geweckt, als einer der Fehler, den ich untersucht habe beim Schafen, als Modell für Erkrankungen beim Menschen erkannt worden ist. Und ich habe, das ist die neuronale Ceroid-Lipofuskinose oder Behçet's Disease. Und wir hatten eben Schafe mit diesem Erbfehler und auch Rinder. Und meine Doktoranden waren in der Lage, die Mutationen dafür zu finden. Und im Bereich Humanmedizin gab es aber relativ wenig Forschung zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich bin häufig zu Tagungen gegangen, wo Eltern von betroffenen Kindern zusammengekommen sind. Und da habe ich dann erkannt, dass im Bereich Ethik vielleicht eine Weiterbildung ganz hilfreich sein könnte und habe dann hier an der Universität in Sydney einen Masters in Ethics gemacht. Und das hilft dann auch in der Lehre. In der Lehre hier an der Hochschule gebe ich auch Vorlesungen im Bereich Ethik für unsere Tiermediziner.
Ja, und ich meine, der Bereich Genetik und Ethik, das geht Hand in Hand, weil es da ja wirklich um ganz große Fragen auch geht. Also was darf man nicht, wo sind Grenzen, wo sollte man Grenzen ziehen, wie verhandeln wir diese Grenzen, wie ziehen wir diese Grenzen neu? Das ist ja auch immer ein sehr, sehr, sehr fließender Prozess. Also da gibt es ja keine statischen Grenzen. Es wird ja auch irgendwie stets neu ausverhandelt. Seit der Entdeckung oder der Entschlüsselung unseres Gencodes, ist es ja wirklich schlagartig vorangegangen in der Forschung. Es gab ja immer wieder neue Erfahrungen. Das muss ja unfassbar spannend für Sie auch gewesen sein, weil Sie das ja auch wirklich mitverfolgt haben, auch schon in Ihrem Fachbereich. Gab es ja unfassbare Fortschritte, wenn man jetzt an die letzten Dekaden zurückdenkt. Es muss unfassbar spannend und auch befriedigend gewesen sein für jemand, der so interessiert daran ist.
Mit Sicherheit. Ich kann mich erinnern, als ich an meiner Doktorarbeit gesessen habe, dass ich nie gedacht habe, dass wir das gesamte Genom von Nutztieren in unseren Händen haben werden oder in Datenbanken schnell erfassbar uns ansehen können. Und jetzt, wenn ich ein erkranktes Tier habe, kann ich eine Blutprobe oder eine Gewebeprobe wegschicken und habe innerhalb von Wochen das Genom dieses Tieres auf dem Computer und kann dann relativ schnell eben Mutationen finden, die für Erbkrankungen verantwortlich sind. Und das ermöglicht uns dann sehr schnell diagnostische Möglichkeiten zu bieten, die Züchter dann anwenden können, um eben es verhindern können, dass mehr betroffene Tiere geboren werden.
Ja, und mit dem Blick jetzt auf die ethische Komponente des Ganzen, wenn man jetzt sich so Genetik anschaut, ich meine, mittlerweile, wenn man sich so mit Biohackern unterhält, ich habe auch einige interviewt in meiner Laufbahn, mittlerweile kann man schon wirklich einiges an Gentechnologie quasi in der eigenen Küche durchführen, Experimente, die auch eventuell fragwürdig sein könnten. Wie wichtig ist diese ethische Ebene des Ganzen? Stichwort CRISPR-Technology und so weiter und so fort.
Natürlich, wenn es zu neuen Technologien kommt, ist es immer wichtig, dass man da guckt, was sind die Grenzen. Und gerade in Australien gibt es, ist das streng reguliert, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und die CRISPR-Cas-Technologie ist sicherlich viel einfacher als einige vorherige Methoden der Genommodifizierung. Aber man braucht schon gewisse Erkenntnisse im Bereich Reproduktionsmedizin, Zellbiologie und Genetik, um das umzusetzen. Also in der Küche vielleicht nicht. Sicherlich ist es wichtig, dass man guckt, was für Modifizierungen nimmt man durch und aus welchen Gründen. Aber wie schon gesagt, das ist hier in Australien alles relativ streng reguliert. Und das ist auch gut so. Also man muss da schon einen Tierschutz, wie heißt denn das, einen Tierethikantrag stellen, um Forschung in dem Bereich zu machen. Und da wird genau geguckt, was für Veränderungen man vornehmen möchte, aus welchen Gründen. Und es gibt sicherlich Gründe, wo das keine schlechte Idee ist, und andere Sachen, die vielleicht ein bisschen gründlicher untersucht werden müssen.
Schön ausgedrückt, ja. Okay, dann können wir uns da ja beruhigt ein wenig zurücklehnen und durchatmen. Schauen wir mal auf die Datenbank oder den Datensatz, für den Sie jetzt auch nominiert sind für den wirklich sehr, sehr tollen Eureka-Preis hier in Australien, der größte Wissenschaftspreis, den das Land hat, sehr, sehr angesehen ist. Wir haben schon darüber gesprochen. Sie sagten, das ist unglaublich, jetzt mal darauf zu schauen, dass es diese Datenbanken gibt, wie schnell man dann so ein Genom bestimmen kann. Diese Online Mendelian Inheritance in Animals Datenbank oder dieser Datensatz, kurz OMIA, sehr gut, dass es eine Kurzform für gibt, für die Sie jetzt für den Eureka-Preis nominiert sind. Für Menschen, die diesen Namen zum ersten Mal hören, was genau ist OMIA und warum ist diese Datenbank, dieser Datensatz weltweit so bedeutend?
Wie wir schon besprochen haben, die Informationen über Genetik und genetische Merkmale bei Tieren hat ständig zugenommen. Und mein Kollege Frank Nicholas, oder Professor Frank Nicholas, hat, als er hier als Dozent in Sydney angefangen hat, 1974, erkannt, dass es hilfreich wäre für Tierärzte, aber auch Forscher, dass diese Information irgendwo an einer Stelle zusammengefasst wird. Und er hat dann angefangen, Veröffentlichungen im Bereich Erbfehler und Erbmerkmale zu sammeln, anfänglich auf seinem Computer. Und das ist dann live gegangen, 1995, online. Damit war Omia online, bevor die Universität Sydney eine Online-Seite hatte.
Wahnsinn.
Und seitdem führt anfänglich Professor Nicholas und seit einigen Jahren jetzt ich, täglich machen wir eine Literatursuche und sehen dann, welche Veröffentlichungen im Bereich Tiermerkmale oder Tiererbfehler veröffentlicht werden, und dann sammeln wir diese Informationen und präsentieren die eben systematisch. Wir benutzen standardisierte Namen für die DNA-Varianten oder Mutationen und standardisierte Namen für die Tierrassen und auch für die Erkrankungen oder Merkmale. Und das hilft eben, dass die Informationen sinnvoll von anderen genutzt werden kann. Das ist eine Teamnominierung, also das gesamte UMIA-Team ist natürlich nicht nur ich, sondern Professor Frank Nicholas, der UMIA gegründet hat. Wir haben die Unterstützung von ganz vielen Software-Engineers, die unsere Wunschvorstellung, wie wir das alles gerne
Ja.
präsentieren würden, dann wirklich in Wirklichkeit umsetzen, und ganz viele Wissenschaftler, die uns helfen mit der kritischen Beurteilung der Informationen, die da sind. Ich habe häufig Studentenprojekte, die sich eine bestimmte Erkrankung ansehen und dann ein bisschen genauer ansehen, was für Informationen da vorhanden sind, oder die eine bestimmte Gruppe von Erkrankungen nochmal systematisch durchsehen. Und dadurch ist die Information eben zusammengefasst. Zum
Ja.
Beispiel, Erkrankungen wechseln häufig ihren Namen. Die haben nicht immer den gleichen Namen. Und dann ist es schwierig, rauszufinden, welche Veröffentlichungen jetzt wirklich zu dieser Erkrankung da sind, wenn die verschiedene Namen hat. Und wir fassen das zusammen, dass sie dann alle auf einer Seite zusammen erkennbar sind.
Ja, was bedarf es, eine solche Datenbank aktuell zu halten oder wissenschaftlich zuverlässig zu halten? Es ist wahrscheinlich auch eine ganze Menge Arbeit, das auf dem neuesten Stand zu halten, oder?
Mit Sicherheit. Also wie schon gesagt, wir machen tägliche Literatursuchen von einer Datenbank, die heißt PubMed. Da werden jeden Tag 5.000 bis 10.000 Veröffentlichungen dokumentiert. Und wir machen eben diese tägliche Literatursuche und finden Veröffentlichungen, die für die Datenbank relevant sind, und nehmen die dann auf in die Datenbank. Und je nachdem, manchmal führt das nur dazu, dass eine zusätzliche Referenz zugefügt wird. Und manchmal muss aber eben, wenn eine neue Erkrankung beschrieben wird, erstellen wir dann eine neue Seite für diese Erkrankung. Und wenn DNA-Varianten bekannt sind, stellen wir das eben auch in einem bestimmten Format dar, damit es ganz klar ist, wo die Mutation im Genom ist. Da benutzen wir eine standardisierte Nomenklatur aus dem Bereich der Humanmedizin, sodass das ganz offensichtlich ist, wo die Mutation gefunden wird.
Was bringt Omia ganz praktisch? Also haben Sie Beispiele, wie ForscherInnen diese Datenbank nutzen in der Forschung und auch wie DNA-Labore mit der Datenbank arbeiten?
Das Besondere an Omia ist, dass es eben an eine humane Datenbank sehr eng verknüpft ist, Online Mendelian Inheritance in Men, und tatsächlich in der Entstehung angelehnt ist an Omim. Und das ermöglicht eben, dass man jetzt, wenn man als humaner Forscher eine Erkrankung sich in OMIM anguckt, dass man dann per Knopfdruck direkt nach Omia verknüpft werden kann. Und genauso, wenn man als Forscher einen Erbfehler oder einen Erbdefekt bei Tieren erkunden möchte, kann man sich in Omia das ansehen und dann per Hyperlink direkt nach OMIM in die humane Datenbank geschaltet werden.
Toll.
Und das ermöglicht eben diese comparative oder diese vergleichende Untersuchung und hilft Forschern zu gucken, gibt es da humane Erkrankungen, die genauso aussehen? Ist da ein Gen schon bekannt? Dann kann ich in meiner Forschung mich auf dieses Gen, mir das Gen bei den Tieren genauer angucken, und umgekehrt können eben auch humane Forscher, die einen Erbfehler untersuchen, sehen, was gibt es da für Modelle beim Tier. Das ist eben sehr, sehr förderlich für die Forschung. Und im Bereich Diagnostik ist es so, dass im Bereich von DNA-Tests von Tieren viele der diagnostischen Labore eben regelmäßig sehen, welche Erbfehler sind in Omia genannt. Und die haben dann auch die Möglichkeit, unsere standardisierte Nomenklatur für Varianten und Erkrankungen zu übernehmen, sodass es ganz klar ist, welche Variante wird getestet. Und die sind dann auch immer auf dem neuesten Stand. Und das ist eben möglich, weil Omia frei zugänglich ist für jedermann, also für kommerzielle Nutzer, aber eben auch für Privatpersonen oder Tierärzte. Das ist uns ganz wichtig, dass die Datenbank frei zugänglich ist für alle Leute.
Ja, wirklich unglaublich. Also das ist echt, da wird die Signifikanz Ihrer Arbeit auf jeden Fall nochmal deutlich. Wahnsinn. Sie engagieren sich ja nicht nur in der Forschung, sondern wir haben schon darüber gesprochen, auch intensiv in der Lehre als Pädagogin. Was möchten Sie Ihren Studierenden vor allem mit auf den Weg geben?
Neugierde. Also ich denke, das ist mir erst während der Doktorarbeit aufgefallen. Ich dachte so, man weiß schon alles und es ist schon alles bekannt. Aber es ist dann während der Doktorarbeit ist mir klar geworden, wie wenig wir eigentlich wissen und wie kompliziert Biologie ist. Wir stellen uns das immer so ganz einfach vor und versuchen als Menschen immer alles in Boxen zu tun, um das zu verstehen. Aber die Wirklichkeit ist häufig eben sehr viel komplizierter und wir wissen häufig sehr wenig. Und ich denke, Neugierde und ein Interesse, Dinge zu verstehen, die auch ein bisschen komplexer sind, das würde ich gerne, dass meine Studenten das aufnehmen und annehmen.
Sollte ein guter Wissenschaftler, eine gute Wissenschaftlerin auch mit Fehlern, mit Failure umgehen können und daraus lernen, das auch öffentlich kommunizieren? Was ist der Wert darin, zu sagen, uff, da dachten wir seit 10 Jahren, das ist die Antwort, das ist die Wahrheit. Mittlerweile müssen wir das revidieren. Ich meine, das ist ja Teil der empirischen Forschung.
Natürlich, und das ist auch so in der Forschung. Wir haben ja schon besprochen, dass sich da sehr viel entwickelt hat und wir jetzt Möglichkeiten haben, die wir vor 10, 20 Jahren nicht hatten. Das heißt, vor 20 Jahren hat man vielleicht mal irgendwas beschrieben, was man zu dem Zeitpunkt dachte, ist so korrekt. Und dann verstehen wir jetzt aber, dass es alles komplizierter ist oder dass da was übersehen worden ist, weil wir jetzt das gesamte Genom eben schneller untersuchen können. Und da muss man manchmal eben auch etwas revidieren oder sagen, dass zu dem Zeitpunkt mit dem Wissen, das wir damals hatten, war das korrekt, aber jetzt sieht das etwas anders aus und muss man dann noch mal genauer beschreiben. Das
Ja.
ist Forschung und das ist unser Ziel, das jetzige Wissen zu hinterfragen, um neues Wissen zu erschaffen.
Ja, wobei ich es mir auch wirklich schwierig vorstelle, wenn man vielleicht an etwas geforscht hat, etwas herausgefunden hat, stand, keine Ahnung, vor 20 Jahren, darüber Bücher geschrieben hat und dann eingestehen muss, wenn jemand anderes vielleicht noch etwas anderes entschlüsselt hat. Ja, okay, ganz so war es dann doch nicht. Das ist, glaube ich, nicht ganz einfach, wenn man so viel Energie, Lebenszeit und Passion dann auch für etwas aufgeopfert hat. Also ich stelle mir das auch nicht einfach vor, da wirklich dann zu sagen, okay. Strich drunter, wir machen jetzt weiter. Teilen Sie das auch? Haben Sie das vielleicht selber auch erlebt oder Kolleginnen und Kollegen erlebt, die damit gehadert haben?
Ich würde nicht sagen, damit gehadert. Ich glaube, das ist einfach als Wissenschaftler, denkt man so, es geht darum, das Wissen zu erweitern und weniger, das ist jetzt falsch, sondern wir verstehen es jetzt besser, sondern es geht wirklich darum, zu erkennen, dass das Wissen wandelt. Also einer meiner Kollegen hat mal gesagt, es kann gut sein, dass ich die gleiche Prüfungsfrage stelle, aber es ist nicht so, dass ich die gleiche Antwort erwarte von Jahr zu Jahr. Also das Wissen verändert sich und als Wissenschaftler denke ich, wissen wir das, dass das einfach relativ normal ist, dass das Wissen sich erweitert und wir zunehmend komplexere Dinge besser verstehen.
Teil der Magie auch, die muss man sagen, und Teil dessen, was Sie auch sagten, neugierig zu bleiben, nicht aufhören zu lernen, immer weiter zu schauen, immer in die Zukunft zu blicken und aus der Vergangenheit zu lernen. Das finde ich wirklich spannend. Und ich glaube, das ist auch das, was es dann ja auch wirklich interessant macht für Menschen, die wissenschaftliches Arbeiten genießen. Und da hätte ich jetzt noch eine abschließende Frage für Sie. Viele junge Menschen, die fragen sich ja aktuell gerade, welche Berufe, Studiengänge in einer Welt mit starken KI-Modellen noch Zukunft haben. Das ist wirklich eine Sorge, die umgeht. Welchen Rat würden Sie heute einer Schülerin oder einem Schüler geben? Also welche Fähigkeiten oder Fachrichtungen werden Ihrer Meinung nach vielleicht noch in 10 Jahren besonders gefragt sein und warum?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich darauf eine gute Antwort geben kann. Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz sehr hilfreich sein kann und es gibt sicherlich sehr viele Möglichkeiten in dem Bereich, künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln und besser zu verstehen. Also da gibt es Berufsmöglichkeiten, aber ich glaube, dass Expertenwissen auch weiterhin gefragt wird, gefragt sein wird. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir weiterhin Experten haben, die kritisch begutachten können, was die künstliche Intelligenz vorschlägt. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht weiterhin nicht alle Antworten auf unsere Fragen haben wird. Es kann unterstützen, aber ich glaube nicht, dass es Wissenschaft ersetzt. Für die Berufswahl ist es wichtig, dass man etwas findet, was einen interessiert, wo man Zeit reinstecken möchte und wo man mit Interesse jeden Tag zur Arbeit geht. Und die künstliche Intelligenz ist nur ein Tool, das wir in allen möglichen Bereichen einsetzen können, das wir gut verstehen müssen. Aber ich glaube, dass wir in allen Bereichen weiterhin interessierte und neugierige Leute brauchen.
Ja, und ich finde, da sind Sie ein tolles Beispiel, was passiert, wenn man interessiert und neugierig bleibt und dabei dann auch noch wirklich tolle Dinge stößt und tolle Ideen hat und Projekte mit aufbauen kann, wie dieses Omia-Projekt. Professor Tammen, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, für die Einblicke in Ihr Leben, in Ihre Arbeit und wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihre Nominierung beim Eureka Prize.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Dankeschön. Einen schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.